bedeutet Horsemanship für mich tatsächlich eine Lebenseinstellung, nicht nur mit Pferden, sondern auch mit Menschen. Das hat was mit Respekt zu tun, das hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Vertrauen zu tun, ja, mit Pferden und mit Menschen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Welcome back zum zweiten Teil vom Pro Horse Talk mit Alexander Zell. Hi Alex.
Alex Reich, danke.
Alex, hi. Aber richtig würdest du Alexander heißen.
Richtig heiße ich Alexander, aber das sagt tatsächlich eigentlich nur meine Mutter zu mir.
Okay, siehste. Haben wir das auch geklärt. Also nennt ihn bitte alle Alex.
Dankeschön.
ja, im ersten Teil haben wir schon ein bisschen deinen Werdegang erfahren. Und du bist ja, würde ich sagen, altkalifornisch geprägt. Deswegen fangen wir vielleicht einfach damit an. Was ist die altkalifornische Reitweise?
Altkalifornische Reitweise ist für mich tatsächlich das Zusammenführen der europäisch-altklassischen Dressur in die Arbeitsreitweise auf dem amerikanischen Kontinent. Also du hast, und das ist halt das Schöne dran, die Spanier haben ja, müssen wir jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber haben ja Mexiko besiedelt und haben dann irgendwann festgestellt, dass das heutige Kalifornien auch ganz interessant ist, wegen Bodenschätzen und so weiter. Und bevor da irgendwelche Russen, Engländer und Franzosen sich niederlassen, haben sie Spanier besiedelt. Und durch die exponierte Lage von Kalifornien, im Norden ist es halt ziemlich kalt, im Osten haben wir Berge, im Süden kommt die Wüste und auch Spanien dann dementsprechend, oder spanische Provinz, Mexiko damals, hat sich halt über einen relativ langen Zeitraum nach amerikanischen Maßstäben, also 100 Jahre ist da ja schon eine lange Zeit, eine sehr exponierte Reiterei gehalten mit diesem Ursprung der iberischen Reiterei. Und für mich ist das praktisch die Kombination von gut gerittener Dressur in der Arbeitsreitweise.
Okay. Ist das, also der erste offensichtliche Unterschied zum klassischen Westernreiten, ist die Aufrichtung, korrekt?
Die Aufrichtung und mehr Versammlung im Pferd, würde ich einfach sagen.
Und dann auch mehr Kontakt mit Zügeln.
Genau. Vermutlich. Unter Umständen ja, wobei du willst ja auch ein Pferd am losen Zügel haben. Müssen wir jetzt gucken, was wir als klassisches Westernreiten definieren. Nehmen wir jetzt 80er, 90er Jahre, nehmen wir heute. Ich meine, heutzutage wird der Zügel halt, der hängt halt noch einen halben Meter mehr durch teilweise, um dem Richter zu zeigen, wie gut das Pferd am Sitz geritten ist. Man könnte ihn ja auch ein bisschen mehr aufnehmen und hatte trotzdem noch keinen Kontakt zum Gebiss sozusagen. Aber ja.
Ja, und ich glaube auch heutzutage leider sind viele Westernpferde noch mehr bergab gezüchtet.
Also mit Sicherheit auch das, klar.
Früher waren die Pferde, auch die Cowhouse-Pferde haben eine andere Aufrichtung, wie so das klassische Allround-Pferd oder Reining-Pferd. Und deswegen hilft es vermutlich auch für die altkalifornische Reitweise, wenn man ein bisschen diesen Typ hat, oder?
Absolut. Und du hattest halt natürlich auch, also es gibt ja, klar, es gibt Bücher, es gibt Aufzeichnungen, es gibt Bilder und so weiter. Der Unterschied ist natürlich, dass wenn man so ein bisschen sich so die iberische Mentalität anguckt, also das geflügelte Wort ist ja mañana, in Spanien heißt das morgen, in Mexiko heißt das halt irgendwann. Dann hattest du gute klimatische Bedingungen, das heißt, du hattest keinen Stress. Dann ist der Iberer jetzt als Conquistador natürlich auch nicht dazu geneigt, irgendwie den ganzen Tag extrem viel zu arbeiten, wenn er es nicht muss. Das heißt, es war alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, man kann es auch morgen machen. Und es war halt auch eine andere Arbeit. Also du hast halt nicht große Rinderherden jetzt irgendwie über flache Prärie getrieben oder ähnliches, sondern du hattest bergiges Gelände. Du musstest hier deine Jungpferde vielleicht aus den Bergen einfangen mit der Reata. Es gibt Bilder, dass die Jungs damals als Freizeitbeschäftigung Grizzlybären geropt haben. Da brauchst du halt schon ein Pferd, was sehr wendig und sehr versammelt ist. Also da hätte ich dann lieber einen Stierkampf gezogen, einen Lusitano als ein modernes Reining Horse dazu. Yeah. Je nachdem, was man halt machen möchte. Und ja, auch so diese altklassische Dressur, also auch Arbeit mit der Garrotscha und so weiter, ist vielleicht ganz interessant. Die haben natürlich auch erstmal mit der Garrotscha gearbeitet, früher mit einem sogenannten Hocking Knife. Alle Vegetarier bitte einmal weghören, das ist ein sichelförmiges Messer. Da reitet man dem Rind hinterher und schneidet ihm die Strecksehne am Hinterbein durch. Dann muss es anhalten, dann kommt der nächste Vaquero, stürzt sich quasi aus dem Sattel auf das Rind und bringt es möglichst schnell um. Das Doofe daran ist, man kann sie halt nicht ärztlich versorgen oder ähnliches, weil dann sind sie halt sozusagen Schlachtvieh. Das Problem damals war, dass die neu gezüchteten Rinderherden relativ schnell dezimiert wurden. Also es bestand tatsächlich die Gefahr, irgendwann vielleicht keine Rinder mehr zu haben. Und deswegen angeblich auch aus Tierschutzgründen, bin ich mir aber nicht so sicher in dieser Zeit, das ist ja schon durchaus ein paar hundert Jahre her, wurde das Hocking Knife irgendwann verboten und man hat sich dann halt mehr und mehr auf das Lasso eingelassen. Was ja aber keine US-Erfindung ist, sondern kommt ja aus der Mongolei und Nordafrika. Und ganz am Anfang hat man das tatsächlich, haben die da so gemacht, in der Mongolei zum Beispiel, an eine lange Stange rangebunden und damit dann dem Rind um den Kopf gelegt. Und ich glaube dann aber in Mexiko und Kalifornien, also Alta California, Baja California, die mexikanischen, spanischen Provinzen, wurde dann praktisch diese Arbeit mit dem Lasso oder mit dem Rope, mit der Reata schon perfektioniert. Und wenn man heutzutage, ich weiß nicht, warst du schon mal in Mexiko?
Nee, aber ich habe ein Roping
schon gesehen. Ja, also wenn man sich mal, ich glaube in Mexiko, die Kids, die kriegen irgendwie mit 2 Jahren, kriegen die irgendwie ein Lasso in die Hand gedrückt und wenn die 8 sind, dann springen die da durch und können alle möglichen Tricks und dies und das. Also die sind da einfach super fit. Mhm.
Ja, das, ich finde das sowieso beeindruckend. Also ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar, dass es immer noch diese Arbeitsreitweise auch aktiv weltweit gibt. Es gibt ja noch die großen Ranches, egal ob es USA oder Südamerika ist, wo dann ein paar tausend Rinder stehen und wenn dann ein krankes Tier ist, muss das da rausgeholt werden. Und das macht keinen Quatt und das macht auch kein Mensch zu Fuß. Das macht auch keine Maschine. Dann reiten die da rein mit der Garotscha. Oder dem Rope und holen das Tier raus.
Ne? Also eben. Und es gibt auch in Kanada und auch in den USA, es gibt durchaus noch Gegenden, besiedelte Gegenden, die einfach nur mit Packpferden, also da gibt es halt wirklich Packer, die da mit einem String mit 10 Pferden durch die Gegend reiten und den Leuten irgendwelche Sachen dahin bringen, weil du da sonst, ja, vielleicht mit einem Flugzeug oder ähnlichem, aber es kostet ein Schweinegeld. Da kommst du halt nicht hin. Also das ist schon noch sehr oldschool in manchen Gegenden.
Genau, also es gibt ja wirklich noch diese Arbeitsreitweise und das ist, glaube ich, in Deutschland total verkannt. Also ich war gerade in Ägypten an den Pyramiden. Sehr beeindruckend, aber da gibt es auch Arbeitspferde.
Ja.
Und dann ist man natürlich hin und her gerissen. Man sieht diese tollen alten Gebilde und erfreut sich daran und am schönen Wetter.
Ja.
Und dann guckt man in die andere Richtung und sieht man da dünne Pferde, die okay aussahen, nicht total schlimm. Aber man muss natürlich auch einfach sagen, die verdienen da Geld für die Menschen und auch die Menschen brauchen Geld. Also irgendwo, finde ich, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das tut mir auf der einen Seite leid für die Pferde, aber tendenziell ist es part of the system, damit es funktioniert. Ne? Du weißt, was ich meine, oder?
Absolut. Man muss da einfach so ein bisschen, man muss auch so ein bisschen gucken in der Geschichte. Also wir haben ja hier in Portugal zum Beispiel und in Spanien gibt es ja auch immer noch den berittenen oder den Stierkampf im Allgemeinen. Möchte ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Ich finde es nicht gut. Aber es gibt es halt hier. Es ist auch deren Kultur. Und es gab in der Eifel, weiß ich nicht, in den 70er Jahren auch noch Gänsestechen oder ähnliche Geschichten. Das ist noch so lange noch nicht her. Und da müssen wir, glaube ich, immer, ja, wie du sagst, die Kirche im Dorf lassen und vielleicht mal vor der eigenen Tür kehren. Und in manchen Regionen der Welt, gerade so mit Pferdewohl und so, das dauert halt noch ein bisschen. Und ich glaube, Kritik ist natürlich angebracht, aber Kritik fördert halt auch immer Ressentiments. Und insofern ist es, glaube ich, besser, einfach gute Bilder zu zeigen und dann Step by Step damit was zu bewirken, als ständig irgendwie mit der Hand auf den Tisch zu hauen und sagen, du.
Ja, bringt, glaube ich, keinen weiter. Warum wir beide, glaube ich, Social Media machen. Du hast ja einen wunderschönen Aktiv-Offenstall. Ich habe den Hashtag Happy Showhouse. Das ist meine Showpferde, also Turnierpferde stehen in der Herde auf der Weide, wie unser Freizeitpferd.
Ja.
Und nur so geht es einfach zu zeigen, dass es anders geht, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Genau.
Sehr schön. Dann, was bedeutet denn für dich ein gut gerittenes Pferd?
Ein gut gerittenes Pferd wäre oder ist ein Pferd im Endeffekt, mit dem ich mit, ja, sozusagen mit Gedanken kommunizieren kann. Ja. Wo ich praktisch, was, wenn das Pferd meine Beine wird, dann habe ich im Endeffekt das erreicht, ohne dass ich irgendwo drücken, ziehen oder ähnliches muss.
Ich glaube, ich habe bei dir gelesen, das fand ich sehr schön in Worte gefasst, dass bevor das Pferd nicht Schritt, Trab, Galopp am langen Zügel läuft, braucht man nicht über Versammlung nachzudenken.
Oder? Hast du, wobei da habe ich ein Zitat wiederholt von Buck Brenneman in dem Fall, ob es von ihm ist, weiß ich nicht, aber er hat es auf jeden Fall irgendwann mal gepostet. Und das, ja, fand ich gut. Also ich glaube, dass heutzutage gerade in der Reiterei, lass mich so anfangen. Ich habe früher auf den Kursen auch viel, dass wir haben Piaf, Passage und dies und das geübt und die Leute wollten das auch gerne. Mache ich auch immer noch, wenn das Pferd das anbietet, natürlich. Aber ich habe mich noch viel mehr auf Basisarbeit konzentriert, wobei meine Basis, das, was ich unter Basis verstehe, relativ umfangreich ist. Und ich glaube, das fehlt heute oft. Also viele Pferde können irgendwelche Kunststückchen, Zirkustricks oder ähnliches, aber wenig Basis. Ich habe den kennst du, glaube ich, auch gut, den Stefan aus Diadal. Den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt bei der Ingrid Wanker. Da hat er da gerade einen Wallach gesucht für sich, als Beisteller, aber ich sag mal so als Aufpasser für seine Jungpferde und auch als Reitpferd für sich. Und der ist ja nun auch gut connected, hat viele Reitschüler und kommt viel rum. Und der hat erzählt, er hat wirklich ein halbes Jahr gesucht. Er hat kein Pferd gefunden, was, ist ja auch nicht einfach, aber was einfach sauber einen Zirkel galoppieren konnte. Ohne dabei irgendwie, weiß ich nicht, reinzudrücken, rauszufallen, irgendwelche Kunststückchen zu machen. Einfach locker einen Zirkel galoppieren konnte. Und das fand ich schon, also das sollte schon möglich sein, bevor ich mir dann Gedanken mache über irgendwelche hochtrabenden Lektionen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also gerade die Basics, ich gebe ja auch Kurse von Sportreiter bis Freizeitreiter und viele versuchen die Basics zu überspringen und tolle aufwendige Dinge zu tun, aber es fällt dann immer wieder auf die Füße, weil über die Basics kann ich dem Pferd ja immer wieder helfen, wenn es ein Problem gibt, wenn man das so nennen möchte. Ne?
Und daraus ergibt sich ja auch alles. Ja. Also eigentlich sind ja Lektionen keine Trainierbar oder sollten keine Trainingsgeschichten sein, sondern logische Folge von einer vernünftigen, guten Basisausbildung. Aber ich glaube, das braucht man halt auch ein paar Jahre zu. Also mir war das tatsächlich, vor 10 Jahren war das auch wichtig. Der Humbi läuft Passage, Piaf, Levade, kann der alles. Ob er das so macht, wie ich mir das heute vorstelle, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich hätte da heute sicher noch Verbesserungsvorschläge. Und das war mir wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig so in der Entwicklung. Es ist mir heute egal. Also ich habe ein Pferd, der wird das alles machen, der kann das alles, aber es ist mir nicht wichtig, ob der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einer wechselt, Piaffen oder so. Es wird kommen, aber es kommt.
Ja, ich wollte jetzt auch, ich habe letztens ein Verkaufspferd geritten, Richtung Working Equitation, und dann wurde ich gleich gefragt, ob der den Zweierwechsel geht. Er hat gesagt, nee, der springt da nicht mal sauber die da, wo ich will. Ja. Da brauche ich überhaupt nicht ausprobieren, ob der Zweierwechsel geht. Ja. Also selbst wenn das vielleicht könnte mit einem guten Reiter, ist es mir egal. Weil wenn ich die simplen Dinge nicht kann, dann mache ich erstmal einfach einen Wechsel über Schritt sauber. Und wenn die funktionieren, können wir immer mal richtig auf den Wechsel nachdenken. Eben. Aber es ist wirklich, das versuchen viele. Ich glaube, viele sind zu ungeduldig.
Ja, und was du gerade sagst zum guten Reiter, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich meine, du machst das ja auch schon viele, viele Jahre. Und ich sag mal, ein guter Reiter, der kann natürlich, da gibt es in Portugal auch viele von, die können halt eine Tür aufmachen und alle anderen Türen zumachen. Das heißt, das Pferd hat eigentlich im Endeffekt gar keine andere Lösung oder Möglichkeit, als genau das zu tun, was sich dieser Reiter jetzt im Endeffekt vorstellt. Ich möchte aber keine Pferde konditionieren, dass sie einfach nur den letzten Ausweg in Anführungszeichen suchen und dann einen fliegenden Wechsel springen. Es war vielleicht ganz schick und ganz hübsch, aber im Endeffekt möchte ich ein Pferd so ausbilden, dass es aus seinem Körper und seinem Geist versteht, warum wir was wann machen. Und das sozusagen als Lernerfolg mitnimmt und nicht einfach als Ausführung, weil ich ihm irgendwas gesagt habe. Ja. Das wäre so mein Ziel in der Pferdeausbildung. Und da passiert natürlich, dann klappt es halt auch mal nicht oder macht irgendwas anderes. Und dann kann man ja auch kreativ und offen bleiben. Also vielleicht entwickelt sich ja was ganz anderes Tolles draus. Dann schieben wir das halt noch mal ein paar Wochen nach hinten und machen es dann.
Genau, aber es ist ja genauso wie in der weiteren Ausbildung. Ein guter Trainer ist ja ein guter Trainer, wenn das Pferd auch unter dem Kunden gut funktioniert.
Eben, das sowieso.
Da bin, das ist nämlich noch
das ist auch ein ganz wichtiges Thema, da bin ich auch völlig dabei. Das bringt nichts, wenn du das Pferd jetzt hochgrad super sensibel und ganz fein einstellst und alles Mögliche. Mhm. Und der Kunde ist aber, man muss sich halt anpassen an das, was der Kunde leisten kann und dass er sich auch mit dem Pferd weiterentwickeln kann.
Mhm. Ja, ich habe ja ein bisschen mitbekommen, dass Anatomie dich sehr beschäftigt. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, vorwärts-abwärts reiten. Ich komme ja aus dem Western. Also mein Ansatz ist, dass ein Pferd erstmal vorwärts-abwärts laufen sollte. Mhm. Schritt, Trab, Galopp, auch am langen Zügel, den Hals fallen lassen, Takt, Rhythmus, in Balance. Und dann kann man irgendwann an Aufrichtung und Versammlung denken. Wie ist da dein Ansatz so, Richtung Aufrichtung und vorwärts-abwärts?
Mein Ansatz ist tatsächlich, dass ich versuche, dem jungen Pferd überhaupt gar keine Kopf- und Halsposition irgendwie in Anführungszeichen mitzuteilen, sondern es ganz klassisch einfach nur vorne leicht zu rahmen und das selber entscheiden zu lassen, wo es seinen Kopf und seinen Hals am besten trägt. Und wenn es vorher, also ich sag mal, wenn es körperlich gesund ist und vorher nichts gelernt hat, dann haben sie eigentlich auch eine sehr gute Bewegungsidee. Mhm. Aufrichtung, ja, ist immer so ein Thema. Ich sage immer, wir müssen ein bisschen, das hängt vom Exterior und Ausbildungsstand des Pferdes ab. Was du gerade gesagt hattest, weiß nicht, ob in dem oder im ersten Teil, so ein modern gezogenes Reining-Pferd wird natürlich immer eine andere Halshaltung haben als ein Vega-Lusitano, das ist schon klar. Und das wäre fatal, dem jetzt irgendwie da vorne den Hals hoch oder das Genick hochzunehmen. Ich glaube, vorwärts-abwärts ist tatsächlich so ein Punkt, der heutzutage halt oft missverstanden wird. Also geprägt wurde der ja im Endeffekt in der deutschen Reiterei über die Dehnungshaltung in der HDV-12. Und wenn wir uns die HDV-12 angucken, dann ist da halt in diesem ganzen Buch kein Pferd abgebildet, was in der Arbeit mit der Maulspalte tiefer ist als Buggelenk. Also das Genick ist halt trotzdem immer noch der höchste Punkt. Und wenn ich jetzt von der klassischen Reitkunst ausgehe und mir ein Pferd jetzt vorstelle, was dafür hervorragend geeignet ist, alles mitbringt, sowohl vom Mind als auch vom Körper, dann habe ich ja irgendwann das Ziel im höchsten Grad der Versammlung, dass sozusagen der Hals fast hinter das Schulterblatt kommt, also dass sich der Hals über dem Schulterblatt erhebt. Und wenn ich von dem ausgehe und dann vorwärts, abwärts denke, habe ich natürlich ein ganz anderes Bild im Kopf, als wenn jetzt mein Endziel darf man ja nicht sagen, aber das, was ich eigentlich möchte, ein Pferd ist, wie das vielleicht mit einem leicht getragenen Genick läuft, dann ist vorwärts, abwärts ja natürlich wieder viel tiefer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich, der Hals formt sich zuletzt, der zeigt uns natürlich einiges, aber wir sollten, glaube ich, in der Reiterei viel weniger am Hals rum manipulieren. Die Pferde auch mal machen lassen, die brauchen ihren Hals und einfach schauen, was braucht das Pferd. Und dann haben wir natürlich zum anatomischen Faktor zusätzlich, zur Bewegung haben wir natürlich auch noch den Kopf des Pferdes, den Mind des Pferdes und gerade für die neuronalen Verknüpfungen, für die Nerven des Pferdes. Es bringt mir nichts, wenn das Pferd den Hals hochnimmt und sich in irgendeiner Aufrichtung isometrisch festhält und festmacht. Dann hätte ich vielleicht von diesem Pferd durchaus gerne, dass es mal den Hals ein bisschen fallen lässt oder ähnliches. Wenn es entspannt ist, dann möchte ich es nicht mit der Nase, also jetzt, ich sag mal, ein bisschen populistisch, wie man es heute teilweise sieht, mit der Nase auf den Boden schrubben lassen.
Ja, ich sag immer so schön, ich habe auch gerade deine Frau longieren sehen, dass ich mir immer die drei A's wünsche. Abschnauben, abstrecken und abkommen.
Ja.
Ne? Das ist beim Reiten, auch in der Pause, sollten wir das machen mit... Ne? Und man merkt auch, wenn man so Übungen macht und dann durchpariert, um zu belohnen, dass sie so abkauen, dass sie so nach dem Motto, ich hab's verstanden, und ja, auch den Kiefer entspannen. Und mir ist halt immer sehr wichtig, erstmal, dass sie von hinten nach vorne durchschwingen und von hinten nach vorne, wie gesagt, bis in den Hals durchschwingen und locker am Rücken sind. Weil viele reden dann zu früh, finde ich schon, von Versammlungen und ähnlich, dann stören das Pferd vorne die ganze Zeit und fixieren das, anstatt dass das Pferd seine Balance findet.
Ja, stören und fixieren vorne ist halt fatal. Ich habe letztens gerade im November wieder eine Dissection gesehen, eine Sezierung vom Pferd, vom toten Pferd logischerweise online, von der Zephania Vermeulen aus Holland. Die hat den Test wiederholt von der Sharon May Davis, die hat das schon vor ein paar Jahren gemacht. Wenn du am toten Pferd mit dem Gebiss Druck auf die Zunge ausübst und nicht extrem viel, also unter Umständen weniger als manche Leute beim Reiten in der Hand haben, reduzierst du am toten Pferd die Beweglichkeit des Hinterbeins um 30%. Also allein über die faszialen Verknüpfungen. Und das finde ich schon relativ fatal. Und das Pferd, also ich habe nichts, natürlich muss man auch mal durchhalten vielleicht den Zügel und man muss mal einwirken oder ähnliches. Aber ich glaube, wir sind halt sehr handorientiert als Menschen. Wir sollten uns mehr auf unsere anderen körperlichen Möglichkeiten, dem Pferd in gute Bewegung zu helfen, einlassen. Und vor allem sollen wir auch mal akzeptieren, dass es halt nicht immer gleich von... Ein junges Pferd darf auch mal seinen Unterhals ein bisschen benutzen. Das ist durchaus legitim. Das will halt heute keiner mehr sehen. Deswegen wird halt oft erstmal der Hals hübsch gemacht und dann wird das Pferd halt von vorne nach hinten im Endeffekt geritten und nicht von hinten nach vorne. Also wie gesagt, die meisten Pferde, wenn sie gesund sind und nichts anderes gelernt haben, haben eigentlich eine sehr gute Idee, wie man den Hals und den Kopf trägt. Und innerhalb der Gangarten ist das auch nochmal ein Unterschied. Ich sag mal, im Trab wird das Pferd definitiv den Hals und den Kopf höher tragen, als es das jetzt im Schritt beispielsweise macht. Muss ich aufs Pferd einstellen. Ausbildungsstand, Exterieur, was braucht das Pferd? Muss ich ihm mehr in die Losgelassenheit helfen? Muss ich es entspannter machen? Muss ich ihm vielleicht braucht es auch mehr Spannung, muss es mehr Stabilität oder ähnliches? Das hängt immer vom Pferd ab, auf dem du drauf sitzt oder mit dem du arbeitest.
Ja, ich merke das gerade selber. Ich bin ja hier zum Trainieren bei einem Worker und dass man so ein bisschen visuell abhängig ist. Man guckt sehr viel, gerade wenn man es so extrem verstehen möchte. Man setzt sich selber unter Druck, dass man es verstehen will, was der Reitlehrer sagt. Anstatt hinzuspüren, Schulter, Hinterhand, das sagt auch der Gilberto, wo ich gerade bin, der sagt dann dauernd, vergess mal den Kopf, hör auf runter zu gucken, spür mal, wo ist die Schulter, wo ist der Hinterhand.
Ja.
Also regelt's über Vor- und Hinterhand und nicht über den Kopf.
Ja. Und auch mal ausprobieren. Ne? Ja. Also das mache ich auch mit meinen Schülern gerne. Die Leute trauen sich ja oft, das nicht auszuprobieren. Ich sage doch, nimm doch mal jetzt das Genick, mach's doch mal tief. Also lass ihn doch mal richtig Peanut-Roller-mäßig auf den Boden laufen. Und dann nimm doch mal das Genick aber richtig hoch. Also auch mal, das Pferd geht ja nicht gleich kaputt. Auch mal absolute Aufrichtung. Über den Zügel. Einfach mal ausprobieren. Und dann fühl doch aber einfach mal rein, was passiert in deinem Sitz. Wie bewegt sich der Rücken? Sind die Schultern beweglich? Sind sie nicht beweglich? Wird's fest? Wann ist es locker? Und dann kannst du aus den Extremen im Endeffekt wieder die Mitte finden und kannst einfach schauen, wo kann sich das Pferd locker, kraftvoll und dynamisch unter dir bewegen? Und dann wird's so verkehrt nicht sein. Und dann haben wir eine Basis. Daraus können wir arbeiten.
Ja, ich persönlich bin immer schnell in der Analyse, wo ist die schwere Schulter vom Pferd, nämlich das ist ja auf die steife Seite, an der Hohle-Seite, Zwangsseite. Und ich finde eigentlich immer tendenziell ganz leicht vom Ansatz, arbeitet man immer ein bisschen konträr. Also das Pferd kippt auf die rechte Schulter, also hebe ich auf die rechte Schulter. Mhm. Kurz die linke und nochmal die rechte. Also immer einmal mehr auf der schwächeren Seite. Mhm. Und gerade bei jungen oder Berittpferden, die neu sind, merkst du dann, dass die Seite auch wechselt. Und das ist immer ein gutes Zeichen, ne? Weil das ist ja wie wenn wir versuchen, uns mit der linken Hand die Zähne zu putzen. Mhm. Oder von der anderen Seite aufzustehen. Ja. Das sind ja Bewegungsmuster und Verkürzungen von der Muskulatur und koordinativer Anspruch, die wirklich sehr komplex sind und die wirklich trainiert werden müssen.
Ja. Ja, und dann sind wir halt auch wieder in Themen drin. Ne? Dann, jetzt kommen wir natürlich wirklich in Anatomie. Dann sind wir halt bei Rotationen und so weiter. Also das Pferd ist natürlich händig, invert oder ähnliches. Es gibt tausend verschiedene Bezeichnungen dazu.
Erklär mal kurz, was du mit händig meinst. Ich weiß
nicht. Naja, im Endeffekt haben wir, wenn wir uns so eine Wirbelmeier angucken, Therapeuten bitte weghören, beziehungsweise ihr guckt von unten. Wir machen das jetzt mal für Laien. Wir gucken von oben auf die Wirbelreihe drauf. Wenn sich das Pferd korrekt biegt, dann rotieren die Wirbel ja vermehrt in Richtung der Biegung und der Reiter wird deswegen innen ein wenig tiefer gesetzt. Hat übrigens Newcastle ohne Röntgendiagnostik damals schon erkannt, dass er gesagt hat, der innere Bügel in der Versammlung korrekten Biegung ist 2 Inch tiefer als der äußere. Und bei den Pferden ist halt normalerweise das Problem, dass sie das auf einer Seite super können. Das heißt, sie können die Wirbel in ihre Richtung, ganz kurz, der Atlas rotiert und schiebt gegen zur Vervollständigung, aber egal. Die können auf eine Seite super rotieren und auf die andere Seite können sie es halt nicht.
Also simpel gesagt, es biegt sich gerne in die eine Richtung.
Genau, und auf die andere Seite nicht. Und das merkt man auch relativ schnell, wenn man zum Beispiel, viele Pferde haben in der Rechtsbiegung Schwierigkeiten, dann reitet man, möchte man rechts Häutezirkel oder ähnliches reiten und man wird halt nach außen gesetzt. Ist jetzt auch keine Lösung, sich nach innen zu setzen, weil dann das Pferd kann es ja einfach nicht. Sondern das ist dann wieder Gymnastik, Dressur, whatever, das Pferd in die Lage zu versetzen, das eben gleichseitig, gleichmäßig zu tun, gerade zu richten und so weiter. Und dann kommen wir aber natürlich wieder an Gesundheitsthemen, dass wir einfach schauen müssen, schafft das Pferd das? Kann das dann überhaupt leisten? Also ist das ein gesundes Pferd? Sprichwort zum Beispiel heutzutage ECVM oder ähnliches. Wenn ich auf der linken und der rechten Wirbelreihe unterschiedliche Ansätze von faszialen und muskulären Strukturen habe, dann muss das nicht unbedingt gehen, dass ich das beidseitig gleichzeitig ausführen kann.
Ja, da habe ich gleich eine Frage.
Na?
So, rechte Seite ist das Pferd steifer, sagst du? Jetzt wollen wir die innere Schulter heben, damit sich das Pferd mir um den inneren Schenkel biegt, also innerer Schenkel vorne, äußerer Schenkel hinten. Mhm. Und ich persönlich würde mich dann nach außen setzen. Wie würdest du es machen?
Ich würde mittig sitzen bleiben. Ich würde mich nicht nach außen setzen, weil ich die Rotation nach innen ja nicht kaputt machen will, sondern ich würde mittig innen sitzen und mein Ziel ist immer, wenn das Pferd auf der rechten Schulter hängt, schiebt es im Endeffekt seine Halsbasis auf die rechte Schulter drauf. Mhm. Ich möchte den Widerrist wieder mittig zentrieren, womit auch immer. Ich kann über Stellungen arbeiten, ich kann über das innere Hinterbein arbeiten, ich kann mit den Knien, mit den Oberschenkeln, wird ja auch oft vergessen, hat man ja auch noch am Körper dran arbeiten. Dass ich im Endeffekt wieder die mittige Zentrierung der Wirbelreihe, die muss jetzt noch nicht korrekt in der Rotation oder in der Biegung sein, aber die mittige Zentrierung hinkriege, weil nur wenn die Wirbelreihe mittig zentriert ist, kann das Pferd auch seinen Brustkorb adäquat stabil halten. Das ist ja schon mal super, es muss ja nicht gleich hochkommen. Ne? Also wäre ja schön, wenn es schon mal nicht absinkt. Und dann kann ich im Endeffekt Step by Step an diesen Rotationen arbeiten. Also meine Idee ist immer, möglichst in die Mitte zu sitzen und dann zu fühlen, was lässt das Pferd in der Brustwirbelsäule zu, wo setzt es mich hin, dann gehe ich mit. Wenn es das nicht tut, setze ich mich auch nicht irgendwo anders hin.
Ja, und ich habe so ein bisschen den Ansatz, wenn das Pferd auf die Schulter kippt, um ihm zu helfen, übertreibe ich ein bisschen, indem ich mich nach außen setze, die Schulter an Tacken zu weit nach außen bewege. Das wiederholen wir ein paar Mal, dann trifft man sich in der Mitte.
Ist ja auch durchaus legitim, also kann man ja auch machen. Warum nicht?
Ja, weil es ist ja ein Riesenthema, wo sitzen wir, was die Schulter angeht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das mit dir anfangen möchte.
Vor allem ist die Schulter eh ein Riesenthema. Das ist auch ein spannender Punkt. Ich glaube, dass viel zu viel Fokus in der Reiterei halt immer noch auf der Hinterhand ist. Die ist natürlich wichtig. Aber wenn man mal im Laien sagt, ein Pferd zeigt mit einem Reiter drauf, der sitzt halt nicht auf dem Arsch vom Pferd, in Anführungszeichen. Du sitzt halt auf der Schulter. Du möchtest die Schulter bewegen. Die Schulter sollte wendig sein. Altdeutsches Wort Versammlung ist Schulterbeweglichkeit. Wir wissen heute tatsächlich auch wissenschaftlich, dass die thorakale Schlinge, also die Rumpftragemuskulatur, den Brustkorb hebt. Die ist auch an der Schulter dran.
Schultergürtel,
genau. Und die Hinterhand natürlich die Energie dazu bringt. Das ist schon alles richtig. Aber es ist halt auch keine Lösung, irgendwie die Hinterhand irgendwie nach vorne zu feuern, wenn es vorne nicht getragen werden kann von der Schulter.
Da bin ich ganz bei dir. Also alle, die mich kennen, wissen das. Ich bin totaler Schulterfreak. Meine Idee ist, solange die Schulter unten ist, kann die Hinterhand nicht runter. Solange die Schulterblätter blockiert sind, kann der Widerriss nicht hoch. Deswegen arbeite ich ganz viel in leichter Stellung. Also ich finde auch, dass viele Menschen ihre Pferde total überstellen und aus der Balance ziehen. Also
absolut.
Und bin ganz viel die Schulter am Hin- und Her bewegen und dann werden die locker und dann kann man die auch hinten mal drunter bringen, wenn die aktiv genug sind. Aber ich mache es auch genauso rum. Ich mache erst die Schulter und dann
Hinterhand
ist erstmal nur der Motor. Sehr schön. Dann hatten wir schon mal im ersten Teil das schöne Wort Energie steht hier auf meinem Zettel.
Ja.
Das können wir mal verbinden mit positiven und negativen Spannungsbogen. Wie würdest du diese definieren?
Positiver und negativer Spannungsbogen. Ich bin ja gar nicht so der Fan von dieser Spannungsbogengeschichte, aber ich würde mal sagen, eine positive Spannung kann im Endeffekt einfach nur entstehen, wenn das Pferd losgelassen entspannt ist und dann sind wir wieder in der, und das heißt nicht, dass es schluffig ist, ne, sondern es ist mitarbeitswillig, es kann mir zuhören und es ist im Endeffekt nicht in seinem Fluchtinstinkt. Jetzt sind wir wieder nämlich in den Nervengeschichten. Das Pferd ist ein Fluchttier, wenn das Pferd in irgendeiner Art und Weise Stress spürt, kommt es in den Fluchtreflex. Wenn es in dem Fluchtreflex ist, ist manche Pferde nicht mehr handelbar, andere durchaus immer noch. Aber es kann erstens nicht lernen und zweitens kann es auch nicht vernünftig Muskulatur aufbauen, sondern wir sind dann im Verschleiß. Mhm. Und eine negative Spannung wäre das Gegenteil. Also ich kann natürlich ein Pferd irgendwie über ein gutes Beispiel ist, ich sage immer, Versammlung ist möglichst geringes Tempo mit einer möglichst großen Energie und einer maximal möglichen Losgelassenheit. Das sind drei Stellschrauben, können noch gerade Richtungen und so weiter dazu, aber das ist jetzt relativ einfach erklärt. Es sind drei Stellschrauben, von denen zwei einfach zu erreichen sind. Das heißt, ich kann maximale Losgelassenheit mit wenig Tempo haben, wenn ich ein Eimerchen Möhren in die Ecke stelle, da habe ich aber keine Energie, bringe mich nicht weiter. Ich kann auch viel Energie verursachen mit wenig Tempo und die Losgelassenheit wäre mir jetzt egal, würde ich nie machen, aber ich könnte natürlich ein Pferd vorne festhalten, hinten touchieren oder ähnliches. Dann habe ich ein völlig angespanntes Pferd, aber da ist nichts mehr in Entspannung und Losgelassenheit. Und da zu gucken, an welcher Stellschraube muss ich denn jetzt arbeiten, um ein gutes Ergebnis zu kriegen, ich glaube, das ist eine ganz große Kunst. Weil wenn ich natürlich ein Pferd habe, was eher auf der entspannten Seite des Lebens ist, sei jetzt mal ein netter Wallach, ein Haflinger vielleicht, der schon 2 Stunden im Offenstall gespielt hat, dem noch zu erklären, pass mal auf, wir möchten jetzt bitte arbeiten und ich brauche ein bisschen Energie von dir, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr zutun. Oder ich hole mir jetzt vielleicht ein Pferd, ist nicht mein Favorite, ich würde es nicht so halten, aber ich hole mir jetzt vielleicht einen Lusitano-Hengst aus der Box. Da muss ich mir ein bisschen Gedanken über Losgelassenheit machen. Energie wird nicht mal ein Problem sein. Und da muss ich halt immer so ein bisschen gucken, wie kann ich mit diesen Stellschrauben adäquat arbeiten, damit ich zum guten Ergebnis für alle Beteiligten komme.
Ja, das war sehr schön erklärt. Ich hatte gerade den Fun Fact, ich durfte einen jungen Lusitano hier arbeiten, der sehr spannend ist beim Aufsteigen und am Anfang.
Ja.
Und die longieren den immer ab und dann durfte ich echt im Knotenhalfter an diesem Pferd arbeiten und ich habe nur Schritt-Trab mit ihm geübt, dass er immer wieder einen Schritt geht. Weil wenn der einmal läuft, die Lusitanos haben Power. Mhm. Der rennt doch einfach eine Stunde. Mhm. Wenn der einmal dieses Energielevel hat, in diesem Fluchtmodus ist, dann habe ich ihn gar nicht mehr erreicht und ich habe wirklich nur Schritt-Trab und immer wieder Schritt und gelobt und auch mal gekrault, weil Leckerlis wollte ich nicht reinstecken, eine positive Erfahrung. Und der kaut jetzt ab, der schnaubt ab und wenn ich den so arbeite, dann brauche ich den auch nicht ablongieren. Und das ist echt... Da muss man ein Gefühl für bekommen, wie man das Pferd mental erreicht, damit es mental entspannt ist und dann körperlich wirklich Dinge zuzulassen. Ne?
Da habe ich, ein schönes Beispiel. Gerade weil du so Lusitanos ansprichst, das war jetzt kein Lusitano, das war ein Azteke, den hatte ich auch, das war 10 Jahre sicher schon her auf dem Kurs. Der ist im Galopp halt gerannt auf dem Zirkel, ne? Wie die Seuche. Und da waren auch schon mit diversen Western-Trainern damals zusammengearbeitet. Und das, die Idee war dann, wir lassen den so lange galoppieren, bis er ruhiger wird.
Das wird schwierig.
Ja, das ist mit so einem Pferd nicht so einfach, ne? Also der galoppiert halt ewig und vielleicht fällt er auch irgendwann einfach um, weil der wird halt nicht unbedingt ruhiger. Ja. Lösung war einfach mehr Balance, ne? Schulter vor die Hinterhand, dann ist er ruhig galoppiert, dann funktionierte das auch.
Ja, ihm einen Job geben, dass er eine Lösung hat, ne? Ja. Weil die Lösung war ja in dem Moment Flucht, ne? Und eigentlich geht es ja darum, dass das Pferd zuhört und es versteht.
Ja.
Und diese in den Fluchtmodus, mit dem Quarter geht das. Du galoppierst ein paar Runden ab, dann hast du Ruhe, aber mit diesen heißblütigen Typen ist das echt eine Sache. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Du musst ja das Pferd mental erreichen, um es wirklich zu trainieren. Also um dann den Körper zu trainieren.
Ja, genau. Also ich finde halt, das ist, glaube ich, auch wie beim Menschen, oder? Das Pferd soll ja verstehen, was wir machen und im Endeffekt, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen anstrengend ist, soll es ja merken, dass es sich damit besser fühlt und besser bewegen kann und nicht einfach nur irgendwelche Anweisungen ausfüllen.
Ja, ja, genau. Da sind wir wieder bei der Kommunikation.
Ja.
Sehr schön. Dann ist ja ein großes Thema von dir, das Heckemoor. Vielleicht willst du, also ich würde Heckemoor sagen, sonst ja. schimpft der Kai mit mir.
Ach ja.
Weil man sagt, viele sagen auch Bosa, aber das ist ja eigentlich ja. nur das Nasenteil. Ne? Ja. Wie würdest du das definieren?
Ich bin da relativ entspannt, Hauptsache die Leute verstehen, was ich meine. Also das ist wie beim Reitunterricht. Weißt ja. du, wenn zu mir jemand Banane nach außen sagt und ich sage, oder wenn ich Robert sage und er sagt, ich sage Banane nach außen, dann sage ich, gut, wir können auch Banane nach außen ja. sagen, ist ja. mir egal, Hauptsache wir verstehen ja. uns. Okay. Die Amis haben am ganz oft, dass die sagen, beim dicken Bosal, also sprich ein Three-Quarter oder ein Fünf-Achtel ist eine Heckemoor und ab einem Halb-Inch sprechen die dann von Bosal und ab okay. Drei-Achtel von Bosalito. Okay. Aber sei es drum, ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich im Endeffekt Heckemoor als Zügel mit Kopfstück und Bosal, mhm. ne? dann ist der Kai auch happy, etabliert. Und das Bosal ist halt im Endeffekt das Nasenstück, ja.
Okay, und warum nutzt du es und bei welchen Pferden?
Also, ich habe, wie gesagt, damals, ich fand es von Anfang an relativ faszinierend als Zäumung. Ich bin natürlich auch viel Gebiss, Trense, Kandare und so weiter, alles Mögliche geritten. Für mich ist es tatsächlich eine Zäumung, mit der ich eine sehr, sehr feine Kommunikation, die mir eine sehr feine Kommunikation mit dem Pferd ermöglicht, ohne dass ich jetzt ein Gebiss im Pferdemaul haben müsste. Also ich habe nichts gegen Gebisse, aber das Bosal hat halt im Endeffekt eine umfangreichere Funktionalität. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Trense angucken, eine gebrochene Wassertrense ist eigentlich von ihrer Machart nicht zur Beizäumung des Pferdes gedacht, sondern eigentlich ist eine gebrochene Wassertrense dazu gedacht, du kannst das Genick heben und du kannst das Pferd stellen. Mhm. Deswegen kommt in der klassischen europäischen Reiterei ja auch relativ schnell zur Wassertrense oder zum Kappzaum, das wäre die Parallele, die Kandare dazu. Und dann reitest du halt vierzügelig. Und das Bosal bietet dir im Endeffekt die Möglichkeit, all dies in einer Zäumung zu kombinieren. Also ich habe relativ viel vertikale Hilfe durch die Rotation. Das vergisst man oft. Das wirkt nicht primär auf den Nasenrücken, sondern durch die Rotation auf der Nase. Und ich kann auch lateral einwirken. Jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, aber die Zügel sind unten und du positionierst den Unterkiefer falsch und das Pferd wird dazu animiert, sich zu verwerfen.
Herr Schenkel.
Dann, wenn das Pferd sich verwirft, hängt es auf der inneren Schulter. Kann ich in 99% der Fälle aus der Erfahrung sagen. Also ist die Lösung nicht die Zäumung, sondern die Lösung ist dann im Endeffekt, ja, Sitz, Bein, Knie, whatever. Und natürlich reite ich ja auch nicht am Innenzügel ziehend mit Dauerkontakt durch die Gegend, dass das Pferd dann irgendwann sich doch im Genick verwirft. Insofern, ja, da ist so eine kleine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss. Im Gegenzug dazu ist es aber dann auch wieder grenzgenial, wenn das Pferd nämlich weiter ausgebildet ist, kann ich sogar mit dem äußeren Zügel die Stellung nach innen sozusagen noch verbessern über die Positionierung des Unterkiefers. Und ja, ich habe auch einfach die Erfahrung gemacht, dass es ganz, ganz viele Pferde sehr, sehr gut gerne annehmen. Und deswegen finde ich es eine sehr, sehr schöne Zäumung.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich reite auch alle meine, also wir reiten die tatsächlich in der Wassertrense an.
Ja.
Und generell, aber in der ersten Turniersaison bei meinen Jungpferden versuche ich dann, wenn die etabliert sind und so, die Heckemoor vorzustellen. Da finde ich immer, dass man wirklich ein paar Tage im Heckemoor reiten muss, weil der erste Tag ist oft ein bisschen lustig. Mhm. Nee, die verdrehen sich mal oder so. Und da hören dann viele irgendwie auf und das hat nicht funktioniert. Und man merkt natürlich auch Pferde, die hängen sich da voll rein. Es gibt Pferde, die sind ganz fein. Also ja. Da gibt es ja auch Pferde, die sind dafür gemacht und nicht. Aber ich finde es natürlich eine tolle Sache, weil es ist gebusslos. Man muss dann mehr mit Schenkel reiten, was wieder eine gute Sache, ähnlich wie beim einhändigen Reiten ist. Und es ist wirklich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, leider mit Pferden, die schlechte Erfahrungen in Gebissen gemacht haben, dass man die im Heckemoor neu erreichen kann, absolut. Weil sie noch gar keine negativen Erwartungen haben.
Ja, total. Also du hast einfach einen Neuanfang.
Genau.
So ein bisschen, was was ganz anderes ist.
Ja, ja. Ja, finde ich auch super.
Hättest du andersrum mit Sicherheit auch. Also hatte ich tatsächlich noch nicht, weil es wahrscheinlich auch einfach nicht so verbreitet ist, aber hättest du andersrum mit Sicherheit dann auch, wenn jetzt ein Pferd irgendwie in der Heckemoor malträtiert worden ist, was auch möglich ist, ne? Also nicht die Zäumung macht jetzt unbedingt gleich irgendwie nettes, freundliches Reiten, dann wäre es wahrscheinlich, wenn du dem dann irgendwie mal ein Gebiss reinschneidest, auch eine andere Geschichte. Ich glaube, das hat sich bei mir aber auch geändert. Also ich würde mal sagen, vor 10, 15 Jahren war ich auch wesentlich dogmatischer in der altkalifornischen Reiterei und wenn du wirklich altkalifornisch reitest, ich sag mal, in Kalifornien war die Wassertrense halt die Zäumung der Bauern und Farmer und hing hinten in der Sattelgrammer vielleicht für irgendwelche Korrekturpferde. Jeder, der was auf was sich gehalten hat in der Vaquero Horsemanship, hat die Pferde gebisslos ausgebildet und dann unter Umständen irgendwann in die Kandare genommen. Ist ja auch im Ausbildungssystem keine Pflicht. Mittlerweile sehe ich das tatsächlich natürlich viel offener. Also ich bin da viel entspannter geworden.
Und wie kommt es dazu?
Erfahrung, Alter, keine Ahnung.
Ja, viele Pferde gesehen und viele Menschen.
Ja, man ist ja, kennst du vielleicht auch, ich meine, vor 20 Jahren, wenn ich irgendwie auch noch durch die Gegend gelaufen und meinte, ich muss irgendjemand erzählen, so und so ist das richtig, so Missionierungsgedanken oder ähnliches, weil ich denke, Gottes Willen, ich wusste ja selber gar nichts. Ja, man, mittlerweile ist man da ja anders. Gibt ja diese schöne Geschichte zu, die kennst du wahrscheinlich auch, wo der junge Cowboy am Roundpen langläuft und einen alten Cowboy irgendwie sieht, wie der Pferd arbeitet, ganz in Ruhe und so weiter, funktioniert alles super, und fragt ihn dann nach seinem Geheimnis. Und dann macht er, ich glaube, ich krieg's noch so zusammen, der alte Cowboy macht dann eine Faust und sagt, ja, öffne mal meine Faust. Und er probiert da rum und drückt und hier und da, kriegt die Faust nicht auf und fragt ihn nachher, was hätte ich denn tun müssen? Hätte es mich nur fragen müssen.
Ja, den Druck erhöhen ist nicht die Lösung. Ne? Das finde ich leider, da habe ich letztens so drüber nachgedacht. Also, wir kommen auch später noch zu der großen Abschlussfrage, aber Horsemanship ist Trainieren über Belohnung. Und dieses, den Druck erhöhen, wenn es nicht funktioniert, ist eher so der technische Ansatz, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also als guter Horseman versucht man immer, wie kann ich es dem Pferd besser erklären? Oder man stellt sich die Frage, warum versteht mich das Pferd nicht? Mhm. Ne? Oder kann das Pferd das nicht? Sind wir beim nächsten. Ne? Wir hatten vorhin schon mal diese körperlichen Defizite. Ne? Wachstum, Spat, Kissing, Spines. Also ich sage immer, wenn das auf Dauer schlechter bleibt, trotz Physio etc. oder auch an der Longe zum Beispiel deutlich schlechter ist. Wenn das Pferd auf der einen Hand nicht angaloppieren will, ist aber an der Longe super tut, muss man wieder gucken. Ne? Also dann, ja.
Wir müssen heutzutage halt, glaube ich, einfach gucken. Also wir haben heutzutage natürlich eine ganz andere Diagnostik. Wir haben mehr Erfahrung, wir haben mehr Wissen über Pferde. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, Sachen abzuklären. Birgt aber auch die Gefahr natürlich, wenn ich lange genug suche, finde ich auch immer was. Ja, und mein Körper, ich hatte Schulter-Eckgelenksprengung, mein linkes Knie ist im Arsch, Snowboard-Unfall und so weiter. Also unter dem Röntgengerät bin ich jetzt auch nicht optimal. Fühle mich aber so jetzt ganz wohl und es funktioniert auch für Surfen, Reiten und so weiter. Olympia werde ich jetzt sicher nicht mehr in irgendeiner Sportart gewinnen, das ist auch nicht mein Ziel. Und das gilt ja aber auch für viele Pferde. Also wir müssen ja jetzt keine normales Freizeitpferd in Anführungszeichen, muss ja auch kein Hochleistungsathlet werden. Da muss man einfach so ein bisschen schauen.
Genau. Dann hast du vorhin das Wort Kappzaum fallen lassen. Nutzt du den und wenn ja, wofür?
Nutze ich sehr gerne und zwar viel für laterale Arbeit, also sprich primär an der Longe.
Also macht ihr auch Ausgleichstraining?
Ja, auch gerade junge Pferde und so. Also ich persönlich kriege immer gerne die Frage so, ja, wann kann ich denn ein Pferd reiten? Wie fit muss es denn sein und so weiter? Meine Antwort ist immer, wenn ein Pferd nicht 20 Minuten, 25 Minuten, halbe Stunde ganze Bahn an der Longe laufen kann, im Trab, im ruhigen Trab, also nicht High Speed, sondern einfach locker traben, kleiner Trab nannte man das früher, ohne dass es danach aussieht, als ob es jetzt völlig fertig wäre oder müde, sollte danach noch immer so aussehen, als ob es sagt, ja, ist alles cool, wir können was Neues machen, da würde ich mich jetzt auch nicht draufsetzen. Also ich kann damit einfach auch schon ohne Reitergewicht zur Grundkondition und so weiter aufbauen. Mhm. Bisschen an der Stellung arbeiten, bisschen Kontrolle.
Was ist zum Thema Ausreiten?
Super.
Macht ihr auch viel?
Ja, super. Ich bin großer, also so, ich kenne deinen Papa ja noch nicht so lange, aber das, was ich vor 20 Jahren schon gehört habe, der Lutz, der setzt sich drauf, links, rechts, anhalten, Tür auf, raus ins Gelände. Super. Wenn ihr junge Pferde habt und ihr habt ein Pferd, na, also ein bisschen gucken, sollte natürlich nicht bocken und hängt natürlich auch so ein bisschen vom Reiter oder von der Reiterin ab, wie sicher man sich da fühlt. Aber klar, also ich kann nichts Besseres mit einem jungen Pferd machen, als ihm mit einer vernünftigen Topografie, Boden und so weiter. Eine natürliche Grundbalance unter dem Reiter. Das hat jetzt nichts mit gerade Richtung Balance, Rotation, aber eine natürliche Grundbalance zu erklären im Endeffekt. Und ich stehe auch immer noch zu meiner jahrelang getätigten Aussage, wenn ich ein Pferd habe und ich reite das 3-4 Mal eine Stunde, 1,5 Stunden aus im Gelände. Ich habe die, in Anführungszeichen, Eier dazu, dass ich alle 3 Grundgangarten durchreite und ich habe eine entsprechende Topografie, dass es nicht nur plattes Land ist, sondern auch mal hoch und runter. Dann wird das Pferd, wenn es keine extremen Handicaps hat, wahrscheinlich auch 25 und wird fit ohne Dressur. Im Gegensatz dazu werden, glaube ich, viele Pferde mit gut gemeinter und falsch verstandener Dressurarbeit tatsächlich nicht unbedingt in ihre beste körperliche Konstitution gearbeitet.
Ja, also wir machen es immer noch so. Mein Vater, meine Eltern haben sich ja 2006 getrennt und wir bereiten Jungpferde vor im Roundpen und Doppellonge etc. alles und gehen dann erstmal ins Gelände.
Super.
Urlaub. Erst als Handpferd, dann frei. Aber es ist Ausreiten mit einem alten, braven Pferd, was vorläuft, hat für ein Jungpferd eine totale Sinnhaftigkeit. Es gibt einen Weg, es gibt ein altes Pferd, ich folge ihm.
Eben.
Und dann muss der Reiter nicht so viel stören. Also wir können die vorne langlassen, Schritt, Trab, Galopp, leicht traben, überall streicheln. Ja. Und es ist einfach wirklich ein stressfreies, sich ans Reitergewicht gewöhnen. Also
es geht halt irgendwo hin, es gibt einen Weg. Genau. Und das andere Pferd, wir können ja so gut sein, wie wir wollen, als Horsewoman oder Horseman, wir werden trotzdem kein Pferd. Also das andere Pferd gibt einfach nochmal eine... Ja. ganz, ganz andere Sicherheit. Und tatsächlich ist das auch in der klassischen Reiterei, es wird, glaube ich, heute oft vergessen, also in der klassischen Reiterei, ein junges Pferd reitet man halt entweder in der Bahn ein halbes, dreiviertel Jahr im kleinen Trab auf großen, geraden und gebogenen Linien, ohne da am Headset irgendwas rumzumanipulieren. Oder, was die früher zum Beispiel auch gemacht haben, ist ja auch alles aufgeschrieben, zum Beispiel über einen Stoppelacker oder ähnliches. Haben die ja alles gemacht, macht halt heute keiner mehr.
Ja, okay, Stoppelacker mit Jungpferd ist schon mutig, aber wir zum Beispiel, also spätestens beim zweiten Mal galoppieren wir gleich, weil ja. Es ist nichts Besonderes. Ja. Die galoppieren bei uns Round Pen, das ist für mich so ein Credo, wenn Jungpferd zum Beispiel immer ein Kreuz läuft oder so, dann sollte man es vermutlich nicht reiten, wenn es die Kraft und Balance nicht hat, ne? Aber gerade im Gelände, wir galoppieren die dann gleich zwei, dreimal hintereinander, also galoppieren die an, ein paar Meter, ein bisschen entspannt, dann wieder Trab, Galopp, weil oft ist ja das erste Angaloppieren so ein bisschen und dann ist der Trab gelutscht im positiven Sinne. Ne?
Ich hatte mal Besuch, da war in Deutschland noch im Westerwald von Cody Deering, ein Freund von mir aus Montana, der ist auch Working Buckaroo, vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Und er hat ein Jungpferd von mir geritten und der war halt auch ganz klar, ja, wenn die angaloppieren, dann galoppieren die halt. Und wenn die Berg runter galoppieren, man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, über Belastung der Vorhand und so weiter, aber der bremst sie dann nicht, der lässt sie dann halt den Berg runter galoppieren, Zügel lang und auf der anderen Seite vielleicht wieder hoch, irgendwann pariert es durch. Also viel, viel Freiheit fürs Pferd. Und gerade so in der Arbeitsreiterei, Vaquero, Buckaroo, Horsemanship, sagt man natürlich auch, ja, das Pferd ist für seine Füße ist selber zuständig. Also sie müssen sich halt selber da aussortieren, dass sie nirgends falsch hintreten.
Ja,
oder
wenn
ähnliches.
Sie nicht gestört werden.
Wenn sie nicht gestört werden, das ist halt wichtig. Da fällt keiner drum rumziehen.
Halten sich dann leider am Maul fest und stören das Pferd tatsächlich in der Balance.
Genau.
Das muss man sich trauen. Da haben wir Westernreiter Gott sei Dank das Horn.
Ja.
Also ich habe Gott sei Dank den Reflex, wenn zum Beispiel ein Pferd stolpert, was Gott sei Dank selten passiert. Dann packe ich ans Horn und lasse den Zügel lang, damit das Pferd sich justieren kann.
Ja.
Viele haben leider den Reflex sofort zu ziehen und dann ist das Pferd wirklich gestört. Eben. Aber wie gesagt, das sind ja so Millisekunden, da braucht man ein bisschen Erfahrung und ich glaube auch, dieses Vertrauen ins Pferd, das geht schon gut. Ne? Das ist einfach so eine Grundeinstellung dem Tier gegenüber. Ich helfe dir, du hilfst mir und ich lasse dich auch mal in Ruhe. Und da finde ich, da kommen wir gleich zu deinem nächsten Thema, du gibst ja viele Kurse, da sieht man leider heutzutage sehr, ich finde, es gibt eine große Kluft zwischen Menschen, die viele falsche Bilder im Kopf haben, sehr zweifeln, sehr viel Sorgen und sich nichts trauen und deswegen dem Pferd auch kein klares Bild vermitteln können.
Mhm.
Und dann gibt es vielleicht diese überambitionierten, sportorientierten, die einfach 150% haben wollen.
Mhm.
So die Mitte fehlt manchmal so ein bisschen, glaube ich.
Also ich glaube, ein schönes Wort ist, glaube ich, auch zutrauen. Also sich was zutrauen und auch dem Pferd was zutrauen. Also ich glaube, also ich bin jetzt der Letzte, ne? Ich versuche wirklich sehr korrekt und gut und vernünftig meine Pferde auszubilden. Aber wenn ich die immer nur in Watte packe und ich traue denen gar nicht zu und sage, um Gottes Willen, du könntest dir ja das Vorderbein wehtun, du könntest dies und da wird das auch passieren. Also das werden einfach dann irgendwann Bewegungslegastheniker. Es gibt halt auch viele, ich will ja auch, natürlich möchte ich Kontrolle haben, aber auch das Pferd hat ja ganz viel Eigenverantwortung und ich muss ja auch nicht alles da oben. Ne? Wenn das Pferd eine gute Idee hat, ist auch alles super, dann muss ich da auch nichts machen, umso schöner. Und auch die Menschen, also die, manchmal, vielleicht wird das auch von außen an die Leute herangetragen, dass die einfach sagen, nee, das kannst du nicht und dies kannst du nicht, hast du sicher auch auf Kursen, dann Galopp klappt. Und dann können die in 20 Meter Zirkel galoppieren. Und dann stellst du dich mal in die Mitte, nimmst irgendwie eine lange Gerte in die Hand und sagst, mach das mal einhändig, das geht wahrscheinlich auch, sind sie schon super happy. Und dann streck mal deinen Arm aus, versuch mal, auf einmal können die 10 Meter Zirkel galoppieren. Das hätte ich ja nie gedacht. Ja, ausprobieren. Einfach mal. Und dann aber auch so reflektiert sein und sagen, wenn es nicht klappt, okay, es funktioniert halt noch nicht, aber vielleicht klappt es ja auch. Ist ja nichts Schlimmes.
Ja, wirklich, Vertrauen ist ein großes Ding, glaube ich. Ne?
Vertrauen ist wichtig. Und was du gerade gesagt hast, das war sehr schön. Wir müssen natürlich erstmal dem Pferd vertrauen. Ich kann nicht Vertrauen erwarten, wenn ich kein Vertrauen gebe. Das funktioniert nicht.
Ja, und das ist ja auch gerade so bei Jungpferden. Deswegen sage ich immer, wenn unser Job so einfach so wäre, wären wir arbeitslos. Und ein Jungpferd braucht einen vertrauensvollen Partner, dem Dinge beibringen.
Richtig.
Deswegen haben wir alle so viel zu tun. Und es ist einfach total unfair, wenn ein Jungpferd einen unsicheren Partner hat. Kommt ja auch aufs Pferd an. Da sind wir ja auch wieder bei den Pferdetypen. Es gibt extrovertierte Pferde, denen ist egal, wenn die Frau daneben Stress hat.
Ja.
Und es gibt Pferde, die merkt, die Frau daneben atmet einmal anders, da halten die auch schon die Luft an und sind total nervös auf einmal. Das muss ja auch wirklich ein bisschen passen.
Deswegen funktionieren ja Pferde gerade so in so therapeutischen Geschichten auch sehr gut einfach, ne? Weil die halt viel spiegeln und wie du schon sagtest, mit diesem Energiefeld und so weiter, da gehen halt da sehr direkt. Also man merkt es bei vielen Pferden dann halt sofort.
Was ist deine Idee zum Thema Atmung? Da mache ich mir gerade viel Gedanken zu.
Beim Pferd oder beim Mensch?
In der Kombi vielleicht sogar?
Also ich glaube, dass eine ruhige Atmung einfach wichtig ist. Es gibt so einen kleinen Leitsatz, wir sollten immer ein bisschen länger ausatmen, als wir im Endeffekt einatmen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und klar, das Pferd muss natürlich atmen. Und dann sind wir aber auch natürlich wieder in so Geschichten, es gibt ja so mit Bauchmuskeln anspannen, Rücken heben und so. Ich will jetzt nicht in Biomechanik, Tensegrität und so weiter gehen, aber wenn ich natürlich extrem die Bauchmuskeln angespannt habe, kann ich auch nicht mehr ruhig atmen. Das funktioniert halt nicht. Und auch vor allem nicht mehr tief atmen. Und ganz viele Pferde, ja, das kennst du mit Sicherheit auch, halten ja erstmal die Luft an, also je nachdem, wie sie ausgebildet werden. Und dann nach einer Viertelstunde hörst du auch, und dann, okay, jetzt können wir reden. Klar, Atmung ist Leben.
Ja, gerade auch bei den Menschen, die da in der Ecke sehen, da hat jetzt jemand die Jacke über die Tür gehangen und die Menschen hören auf zu atmen.
Ja.
Und auch Pferde sind ja hochempathisch, was den Herzschlag angeht. Und umso länger man ausatmet, umso mehr beruhigt sich der Herzschlag. Und das ist, also ich muss sagen, alle meine Pferde schnauben ab.
Ja.
Also ich glaube, ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was nicht abschnauft. Also alle, die länger bei mir sind, ich hatte auch ein sehr gutes Sportpferd, der war sehr schwierig, den habe ich erst mit 11 bekommen. Sehr, sehr on fire. Und wenn der nicht abgeschnauft hat beim Arbeiten, habe ich schon gemerkt, da haben wir ein Problem. Und dann habe ich nur gearbeitet, dass er abgeschnauft hat, so egal wie lange es gedauert hat, und gar nicht an den Dingen für die Disziplin, weil bevor der nicht losgelassen hat, habe ich den nicht erreicht.
Und
ich hätte mit dem dann alles gewonnen oder so. Aber dann war das wichtiger, anstatt diese Lektion zu üben, was manche dann vielleicht tun würden.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber dann ist das Pferd nicht bei dir. Also ich glaube, das wird unterschätzt, wie empathisch man als Mensch sein muss dem Pferd gegenüber, aber auch dem Pferd Sicherheit geben. Ich glaube, die einen sind zu empathisch und das Pferd weiß nicht, was es soll. Das sind wir bei Vertrauen und Respekt. Ne? Das hört sich immer so ein bisschen abgedroschen an, aber ein Pferd muss mich auch respektieren. Also wenn das Pferd ein Problem hat, darf es überall hinspringen, aber mir nicht auf die Füße. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind 600 Kilo, die können gefährlich werden.
Ja.
Und da tut es dem Pferd, glaube ich, auch nicht schlecht, macht schwarz und weiß. Und viele sind in der Grauzone, viele Menschen, oder?
Ich glaube, je mehr du weißt, umso mehr kannst du zulassen, umso mehr kannst du auch in den Zwischentönen agieren. Wenn du jetzt am Anfang bist mit Pferden, dann sind tatsächlich, glaube ich, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, so Systeme, Pirelli oder sowas. Ist ja jetzt egal, ob man das gut oder schlecht findet. Aber ich glaube, da ist das nicht schlecht, weil dann hat man einfach, wenn, dann so.
Ja.
Man nimmt sich natürlich ganz viel Freiheit in der Zwischenkommunikation. Aber wenn man dann erfahrener ist, mehr kann und mehr weiß, dann kann man das, glaube ich, auch wieder zulassen. Und da muss man, glaube ich, auch als Trainer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also meine Pferde dürfen zum Beispiel, natürlich darf ich mein Pferd nicht irgendwie beißen oder ähnliches, aber ich habe kein Problem, wenn der mal an meinem Arm schnuppelt oder dem. Ich weiß aber auch, dass er mich dann nicht beißt.
Genau.
Wenn ich das nicht wüsste und ich wäre da noch sehr unerfahren, dann würde ich halt eher sagen, hier, pass mal auf, stell dir mal lieber einen Meter neben dich, dann haben wir einen entsprechenden Abstand, gibt es auch keinen Grund, irgendwas Doofes zu machen, macht halt das Leben einfacher, nimmt aber auch so ein bisschen die spannenden Zwischentöne.
Ja, sehr schön. Wie siehst du so die Entwicklung in der Reiterwelt? Es gibt ja die bösen Stimmen, die sagen, dass die Peter in 20, 30 Jahren das Reiten verbieten wird.
Ich weiß, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir gerade in Deutschland die engagierteste, wissendste Freizeitreiterszene weltweit haben. Also es ist ja Wahnsinn und auch gut, was viele Leute lesen und wissen. Es ist natürlich auch oft nicht so einfach, das Wissen dann zu filtern. Ich glaube tatsächlich, dass sich der Sport, was jetzt gerade ja so in den Medien ist, natürlich auch im Speziellen auch der Dressursport, ich glaube, da ist tatsächlich das Kind im Brunnen gefallen. Also es ist auch nicht mehr sinnvoll, da irgendwie was zurückarbeiten zu wollen. Das ist einfach, man muss einfach sagen, das ist ein anderer Ansatz, das ist Sport, das Pferd ist dabei ein Sportgerät, finde ich nicht gut. Muss ja aber im Endeffekt auch jeder für sich entscheiden. Und da geht es halt um Punkte, um spezielle Bewegungsmuster, die halt hoch bewertet werden, aber eigentlich muss man dann auch sagen, nicht mehr um die Pferde.
Ja, das ist richtig.
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass das halt was das ist, was in den Medien ist und die Leute, die natürlich selber nichts mit Pferden zu tun haben, sehen halt nicht, dass es ganz, ganz viele Leute im Hintergrund vielleicht besser machen und gut machen. Und es hat sich ja auch vieles gut und toll entwickelt. Ich meine, in Deutschland stehen heute wahrscheinlich nur einige wenige, aber sehr wenige Pferde in irgendwelchen Ständern. Es stehen auch immer weniger Pferde in irgendwelchen kleinen Boxen, also gerade Haltung, Fütterung und so weiter. Da geht's ja auch ganz, ganz viel voran. Also wir müssen, glaube ich, auch nicht immer, das sind Sachen, die sind anzukreiden und die muss man, glaube ich, auch deutlich sagen und artikulieren, aber es gibt halt auch viele Sachen, die sich gut entwickeln.
Ja, ich habe letztens schon gehört, das war der Mietja Hinzpeter, der Worker, der gesagt hat, am besten lebt das Pferd eigentlich außerhalb vom Reiten etc., das ist so, dass es den Menschen nicht braucht. Also ja. auf einer Weide mit genug Futter und zum Beispiel unsere Jungpferde und auch unsere Zuchtstuten, die stehen den ganzen Sommer draußen, die haben eine Wasserquelle, die haben eine Mineralleckschale und haben gutes Gras.
Ja.
Ne? Die können sich unterstellen, Feierabend. Also ist natürlich jetzt nicht für ein Reitpferd manchmal nicht realisierbar und auch je nachdem, wo du wohnst. Aber ich finde schon, das ist wirklich ein Problem, dass ein Pferd ist ein Herdentier, ein Bewegungstier und ein Dauerfresser. Wenn du diese drei Dinge regulierst, wirst du immer Probleme bekommen. Ne?
Also. Ja, wobei Dauerfresser ist halt auch ein spannendes Thema. Das also Pferd ist halt natürlich, wir brauchen halt entsprechende Flächen auch. Ne? Also wenn ich halt natürlich Koppeln mit Kuhgras habe und nichts drauf sonst, dann ist das halt, Pferd ist eigentlich dazu gemacht, die ganze Zeit Futter zu suchen.
Ja, genau. Also Fett ist auch ein Problem. Ja. Ne? Also das hört man natürlich auch viel. Ja, dann kommen wir doch gleich zu den Abschlussfragen. Wie würdest du denn gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Wenn ich ein Pferd wäre, würde ich, glaube ich, am liebsten bei meiner Frau leben. Da bin ich gut betreut, super versorgt. Und alles ist toll. Aber ansonsten, ich glaube, ich würde schon irgendwo in der freien Wildbahn, irgendwo in den Rockies oder so leben wollen. Ich wüsste, dass ich dann nicht ganz so lange lebe wahrscheinlich. Irgendwas wird mir irgendwann passieren. Aber das Leben wäre schon so ein bisschen wild und frei.
Ja, sehr schön. Ja, und jetzt
natürlich müsste ich sagen, ich möchte so leben, dass ich möchte mein Pferd sein.
Ja, aber wie leben dann eure Pferde? Das musst du jetzt vielleicht mal.
Ja, die leben schon schön. Ne? Die haben Paddock-Trails und Flächen und so weiter. Also da ist jetzt keiner irgendwie eingeknastet oder ähnliches. Aber trotzdem, ich stand auch in Dänemark, hatten wir 7 Hektar mit 5 Pferden oder so. Ja, und habe damals zu Nina gesagt, ist das fair, dass wir sie einsperren? Tun wir ja trotzdem irgendwie. Aber ja.
Ja, es muss ja auch realisierbar sein. Natürlich. Ne? Also natürlich, Leben ist kein Wunschkonzert. Und deswegen sage ich auch, die können auch zwischendurch mal ein bisschen arbeiten. Wenn du
das
dich überforderst, darfst du die fordern. Also ich muss auch die Spülmaschine ein- und ausräumen.
Das ist absolut richtig. Da bin ich komplett bei dir.
Genau. Sehr schön. Dann die ganz, ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship bedeutet für mich, ich könnte meinen Satz einfach sagen, it's not about the tools, it's about the attitude. In the end, it's just about love for the horse. Aber ansonsten bedeutet Horsemanship für mich tatsächlich eine Lebenseinstellung, nicht nur mit Pferden, sondern auch mit Menschen. Das hat was mit Respekt zu tun, das hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Vertrauen zu tun, mit Pferden und mit Menschen.
Perfekt, super. Vielen Dank, Alex.
Sehr gerne. Danke dir.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei.